Anne.
Ja.
Heizung ist eine tolle Sache, ne?
Ja, schon, durchaus.
Mhm. Draußen ist es kalt, drinnen schön, warm,
muckelig, ja.
Wäre blöd, wenn die Heizung plötzlich aus wäre, ne?
Ja, ist blöd. Hatte ich vor 2 Wintern, war nicht so schön.
Mhm. Und für ganz Europa haben wir auch eine Heizung, die uns warmes Wetter macht.
Okay, jetzt weiß ich, worauf du hinaus willst. Unsere Heizung ist ja quasi in Europa der Golfstrom.
Genau, und andere Strömungen im Atlantik. Und da sagt eine neue Forschungsarbeit, unsere Heizung könnte durch die Erderwärmung ausfallen. Komplett.
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Eure News zu Klima, Mensch und Natur.
Was gibt es Neues in Sachen Klima, Artenvielfalt und Umwelt? Da gucken wir in Update Erde drauf. Ich bin Anne Preger.
Und ich bin Sophie Stiegler von Deutschlandfunk Nova. Und jetzt geht's um ein Zukunftsszenario, das ich sehr beunruhigend finde. Also die Erderwärmung, die könnte es nicht nur wärmer machen, sondern vor allem bei uns in Europa auch sehr plötzlich sehr viel kälter.
Und wie wahrscheinlich ist das?
Ja, kommen wir gleich zu. Erstmal vielleicht, von was genau reden wir hier überhaupt? Hat bei mir auch ein bisschen gedauert, bis ich das kapiert habe. Also es geht um den Nordatlantikstrom.
Atlantik ist das Meer zwischen Europa und Afrika auf der einen Seite und den Amerikas auf der anderen Seite.
Ja, genau.
Okay.
Und der Nordatlantikstrom ist quasi die Verlängerung des Golfstroms im Atlantik.
Okay.
Und der bringt warmes Wasser zu uns aus dem Süden an die europäischen Küsten. Und das führt dazu, dass es hier viel wärmer ist, als es hier eigentlich sein dürfte. Weil wir sind ja eigentlich ziemlich weit im Norden. Und trotzdem wachsen selbst in Schottland noch Palmen. Und Norwegen hat das ganze Jahr über eisfreie Häfen. Und weißt du jetzt zufällig, wie viel Grad kälter es hier ohne unsere Warmwasserheizung wäre?
Keine Ahnung, 3 Grad so im Jahresschnitt?
Ja, also es gibt Schätzungen, du bist nicht weit von entfernt, die sagen 5 bis 10 Grad kälter könnte es hier sein.
Mhm. Okay, also wir können festhalten, ohne diese Meeresströmung, die da warmes Wasser aus dem Süden zu uns bringt, sähe das Leben hier schon ein bisschen anders aus.
Genau. 5 Grad, das ist so der Unterschied zwischen Mailand und Novosibirsk übrigens.
Wow, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, dazu gibt es eine neue Studie, die hat viel Aufmerksamkeit bekommen.
Ja, habe ich mir angeguckt. Die Studie kommt von einer Forschergruppe aus den Niederlanden, die forscht speziell zu Meeresströmung und die sagt jetzt, ja, wir haben bad news for the climate system and for humanity.
Die Menschheit, ja. Drunter also, geht's nicht.
Genau. Die haben Simulationen angestellt zum ganzen Meeresströmungssystem, das eben warmes Wasser zu uns bringt. Da gehört der Nordatlantikstrom dazu, aber auch noch mehr. Dieses ganze System heißt AMOC oder AMOC.
Und das steht wofür?
Ja. Atlantische Meridionale Umweltzirkulation.
Das hast du schön gesagt.
Ja.
Okay.
Also bei dieser Simulation kam raus, die AMOC ist instabiler, als man bisher gedacht hat.
Also, dass der Golfstrom versiegen könnte, davor warnen Forschungsteams ja schon lange, weil der Klimawandel dieses System irgendwie aus dem Takt bringt und das dann eben dazu führen kann, dass dieses ganze Strömungssystem zusammenbricht?
Ja, also das stimmt, wobei da meistens gar nicht der Golfstrom gemeint ist, sondern eigentlich tatsächlich die AMOC.
Okay.
Und ein Problem ist eben unter anderem, dass das grönländische Eis wegschmilzt und damit in dieses System, also ins Meer, ganz viel Süßwasser gespült wird. Und normalerweise basiert es darauf, dass da eben Salz zirkuliert, also Salzwasser, und das Süßwasser bringt das alles komplett durcheinander.
Ich erinnere mich, dass wir bei Update Erde letzten Sommer dazu eine Folge hatten, wo es schon mal kurz um die AMOC ging.
Ja, genau. Da gab es eine Studie, die hat gesagt, dieser Zusammenbruch der AMOC passiert höchstwahrscheinlich noch in diesem Jahrhundert.
Was sehr krass wäre.
Das wäre wirklich sehr krass und die Vorhersage ist auch sehr umstritten. Aber es gibt tatsächlich viele Hinweise, dass die AMOC schon jetzt deutlich schwächer geworden ist und einige Fachleute sagen auch, dass sie wohl noch schwächer werden wird.
Und wie endet das dann? Endet das dann mit einem kompletten Zusammenbruch unserer Meeresheizung?
Ja, das wird diskutiert, ob das passieren könnte und wenn ja, wann es denn soweit wäre. Und genau das hat das Forschungsteam jetzt in seinem Modell getestet und dafür einen Supercomputer angeschmissen.
Diese Kollegen haben eine geradezu epische Modellsimulation gemacht auf dem schnellsten Computersystem der Niederlande, Hochleistungsrechner. Dort hat diese Rechnung 6 Monate gedauert, um praktisch die Stabilitätskurve dieses Strömungssystems festzustellen. Und sie haben das eben zum ersten Mal mit einem richtig guten globalen Klimamodell gemacht.
Das sagt der Klimaforscher und Ozeanograf Stefan Rahmsdorf. Und er war nicht an der Studie beteiligt übrigens.
Und was heißt das jetzt? Heißt das, dass man jetzt durch diese neue Studie und diese gigantische, mega epische Simulation genauer weiß, wann die Amok möglicherweise zusammenbricht?
Nee. Das kann man momentan leider tatsächlich seriös nicht vorhersagen. Es hängt ja auch davon ab, wie sich die Erderwärmung weiterentwickelt. Also von ne? uns.
Ja, klar.
Im Modell kam aber raus, dass dieses Strömungssystem eben relativ lange stabil war, obwohl konstant mehr Süßwasser ins System gespült wurde.
Durch das schmelzende Eis.
Genau. Ja. Und irgendwann kam aber der Punkt, wo es dann vergleichsweise schnell zusammengebrochen ist. Und das war tatsächlich schon überraschend.
Und dann wird es plötzlich ganz viel kälter bei uns.
Nicht sofort, aber im Vergleich zum Klimawandel tatsächlich schon sehr schnell, das sagt Rahmsdorf.
Also völlig dramatisch. Das würde eine sehr fundamentale Veränderung der Funktionsweise unseres Klimasystems bedeuten, mit massiven Auswirkungen, insbesondere auf Europa.
In der Simulation wurde es in einem großen Teil von Nordwesteuropa 1 Grad pro Jahrzehnt kälter. Das klingt jetzt erstmal vielleicht gar nicht so viel, aber wenn man sich das mal anguckt für einzelne europäische Städte, wie weit das dann innerhalb von 100 Jahren runtergeht.
Das läppert sich, ja.
Das läppert sich. Also Madrid war jetzt zum Beispiel gar nicht so schlimm, am Ende 2 Grad kälter, London bis zu 10 Grad kälter.
Das ist viel.
Und Bergen in Norwegen 15 Grad kälter.
Das klingt schon so ein bisschen apokalyptisch in meinen Ohren, so nach Sibirien in England. Aber jetzt mal anders gefragt, hebt sich das irgendwie, zumindest teilweise, dann mit der Erderwärmung zusammengenommen wieder auf? Also es wird einerseits wärmer bei uns, aber ohne unser warmes Meer dann doch wieder kälter. Also was kommt da netto unterm Strich bei raus?
Also netto wird es erstmal sehr kalt und langfristig dann wieder wärmer, weil die Erderwärmung das dann eben wieder auffrisst, peu à peu. Das Problem ist aber die Geschwindigkeit, mit der es in Nordeuropa erstmal kalt werden würde. Und wir haben dann eine Region, die ist plötzlich viel kälter und rundherum ist es aber deutlich wärmer und wird auch weiter wärmer.
Was das für Extremwetterereignisse bedeutet, kann man gar nicht absehen. Aber es wird mit Sicherheit zu nie dagewesenen Extremereignissen führen. Es würde auch zum Beispiel die Landwirtschaft im nördlichen Europa ja im Wesentlichen zerstören, kann man wahrscheinlich sagen.
Und zu diesem möglichen Wetterchaos kommt noch dazu ein ordentlicher Meeresspiegelanstieg vor der amerikanischen Ostküste. Und weltweit könnte es plötzlich an anderen Stellen regnen als vorher in den Tropen. Also zum Beispiel nicht mehr da, wo Regenwälder sind, sondern woanders.
Also da, wo gerade viel wächst, wo die Bäume eigentlich dringend Regen brauchen, da kommt auf einmal keiner mehr runter.
Ja.
Der Regen fällt dann stattdessen in der trockenen Savanne oder Wüste, wo der Boden dieses ganze Wasser aber wahrscheinlich gar nicht aufnehmen kann.
Genau, und man dann eine Überschwemmung hat.
Ist es denn was, was jetzt jederzeit passieren könnte? Also könnte das schon nächstes Jahr damit irgendwie losgehen?
Nee. Also bisher hält der Weltklimarat das Risiko, dass es in diesem Jahrhundert noch so einen Zusammenbruch der kompletten Amok gibt, für geringer als 10%.
Ja, mir wäre es jetzt lieber gewesen, wenn du jetzt gesagt hättest, für geringer als 1%.
Oder so 0,01%.
Ja,
ja, wäre mir auch lieber. Und man kann jetzt vielleicht auch vermuten, dass der Weltklimarat, wenn er diese Studie auch mit berücksichtigt, da vielleicht auch noch ein bisschen raufgeht mit dem Risiko. Aber selbst wenn ein Kipppunkt erreicht ist, also der Punkt, an dem es dann wirklich unweigerlich auf so einen Zusammenbruch hinsteuert, bis dann die Strömung wirklich abreißt, wird es noch dauern. Also ja, Jahrzehnte bis 100 Jahre heißt es. Und da ist tatsächlich das Spannende an der Studie, dass das Forschungsteam in seinen Simulationen auch so eine Art Warnsignal gesehen hat. Und zwar 25 Jahre vor so einem Kipppunkt gibt's, und jetzt Achtung, auf dem 34. Breitengrad, südliche Breite im Atlantik, gibt's so eine bestimmte Veränderung im Salzgehalt im Wasser. Und die kann man messen.
Also, wir stationieren an der Stelle ab jetzt ein Forschungsschiff und lassen da kontinuierlich messen. Und der nächste Katastrophenfilm geht vom Setting her damit los, dass die feststellen, dass die Veränderung eingetreten ist.
Ja, also ich hätte das gerne ohne Katastrophe und so. Aber genau, das Forschungsschiff, sowas könnte man, glaube ich, schon machen.
Gibt es denn sonst irgendwas, was man tun kann, um diesen Zusammenbruch zu verhindern?
Ja, klar, aber das hast du vielleicht auch schon mal gehört. Also man müsste verhindern, dass der grönländische Eisschild und die Polkappen so schnell abschmelzen. Und das schafft man, indem man die Erderwärmung begrenzt.
Ja, das habe ich in der Tat schon mal gehört.
Ja, also die Studie schickt uns eben nochmal eine Warnung, was alles passieren kann, wenn wir das nicht schaffen. Spannender Moment vorhin. Anne springt von ihrem Computer auf, reißt das Fenster auf und dann das.
Ja, das sind die Kraniche, die jetzt, also ich habe sie diese Woche zum ersten Mal schon gehört und jetzt sind sie wieder unterwegs.
Ich habe sie jetzt vorhin zum ersten Mal gesehen, als du sie mir gerade gezeigt hast.
Wie schön. Die Frage ist, was haben Kraniche gemeinsam mit Elefanten, Delfinen oder Monarchfaltern?
Die haben alle schöne Augen.
Auch.
Nee, ja, es sind alles wandernde Tierarten und die legen in ihrem Leben wirklich krasse Strecken zurück zum Teil. Also hunderte oder sogar tausende Kilometer.
Und das teilweise sogar jedes Jahr, wie die Kraniche.
Ja, und sie wissen, wo sie hin müssen.
Finde ich sehr beeindruckend. Und nicht nur deswegen faszinieren wandernde Tiere viele Menschen.
Migratory species include some of the world's most iconic species. Many of which they have complex social structures like elephants and they're found everywhere on the planet. There also include some of the most intelligent species such as the bottlenose dolphin.
Also wandernde Tierarten sind unter anderem faszinierend, weil sie in Familien leben und ziehen wie Elefanten oder weil sie einfach richtig schlau sind wie Tümmlerdelfine zum Beispiel. Und das war übrigens Amy Frankel, die stellen wir gleich noch vor.
Wie geht's den wandernden Tierarten eigentlich? Dazu gibt's jetzt den ersten Bericht der Vereinten Nationen überhaupt und es sieht leider nicht so gut aus.
Für diese Bestandsaufnahme haben Fachleute jede Menge wissenschaftliche Quellen, biologische Datenbanken und Studien ausgewertet. Unter anderem zum Beispiel auch die rote Liste der bedrohten Tierarten.
Anne, fasst euch mal kurz zusammen, was in dem Bericht noch so alles drin steht.
Die Basics.
Der größte Trend für viele Zugvögel und andere umherziehende Tierarten geht es abwärts. Angeschaut wurden knapp 1200 Arten. Bei fast der Hälfte nimmt die Zahl der Tiere ab. Mehr als ein Fünftel der Arten sind vom Aussterben bedroht. Besonders schlecht steht es um Meeresbewohner. Bei den wandernden Haien, Rochen und Stören sind die Bestände seit den 1970er Jahren um 90% zurückgegangen. Besser als vor einigen Jahren geht es dem Bericht zufolge nur 14 von den 1200 Arten, unter anderem Seeadlern und Blauwalen und Buckelwalen.
Vorgestellt wurden diese Ergebnisse auf einem UNO-Gipfel zum Schutz wandernder Tierarten in Usbekistan.
Dass dazu extra ein Gipfel stattfindet, das liegt daran, dass es schon seit Jahrzehnten extra ein internationales Abkommen gibt zur Erhaltung wandernder, wildlebender Tierarten, so heißt das offiziell. Allerdings machen bei diesem Abkommen leider längst nicht alle Länder der Welt mit, also nur rund 130 der knapp 200 Staaten auf der Welt.
Und das ist natürlich doof, ne? Weil wenn man Tiere schützen will, die regelmäßig Grenzen überqueren, dann kann man denen halt nicht vorher sagen, ja, das Land macht leider nicht mit, mach mal einen Bogen.
Genau. Und die nächste Herausforderung ist, unter den offiziellen Schutz dieses Abkommens fallen halt nur knapp 1200 Tierarten. Und das heißt, tausende andere umherziehende Tierarten, die es auf der Erde auch noch gibt, die sind da bislang noch gar nicht mit drin.
So, Anne, du hast ja die Vorstellung des Berichts angeschaut. Was sind jetzt die Gründe dafür, dass es diesen umherziehenden Arten nicht so gut geht?
Those declines are driven by human activities.
Also wenig überraschend sind menschliche Aktivitäten für viele Arten eine Gefahr. Das war wieder Amy Frankel und das hat sie eben auf einer Pressekonferenz in Usbekistan gesagt, auf diesem Gipfel, als sie den Bericht vorgestellt hat. Frankel ist nämlich die Leiterin dieses UNO-Artenschutzabkommens. Und das eine Hauptproblem ist der Verlust von Plätzen zum Überwintern, zum Rasten, zum Nachwuchsgroßziehen, also quasi Lebensraumverlust.
Das Problem haben ja auch andere Tierarten, also die, die immer am selben Ort bleiben. Aber ich vermute jetzt einfach mal, dass die Tiere, die viel rumkommen, dann eben noch besonders viel Platz brauchen. Und wenn der weg ist, trifft es sie auch besonders hart.
Genau, die brauchen den Platz ja an verschiedenen Stellen auf dem Planeten für ihre Wanderungen, richtig. Für Fachleute war noch was anderes überraschend beim Auswerten der Daten, nämlich es gab noch ein anderes großes Problem.
In the past, the assumption had been that it's habitat loss, which is the key driver for species. But in fact, it depends on the species. For some migratory species, overexploitation is a larger threat.
Also overexploitation, sagt sie, sowas wie Übernutzung?
Ja, wobei sie da vor allem Wassertiere im Blick hat. Also konkret geht es da besonders um Überfischung, was vielleicht ein etwas gängigerer Begriff ist. Und damit meint sie sowohl das absichtliche Fangen von Fischen und Delfinen, also weil man das essen will, aber natürlich auch das unabsichtliche Fangen von Fischen oder Meeresschildkröten oder Seevögeln.
Also die, die eigentlich nicht gemeint sind, aber dann trotzdem in den Netzen landen, weil sie sich da einfach verheddern.
Ja, genau, oder in den Leinen.
Ja, also jetzt bisher erstmal nicht so gute Nachrichten.
Also die Hauptautorin des Berichts, Kelly Mulch, die sieht trotzdem Grund zur Zuversicht.
There is hope. Further declines are not inevitable. And conservation and recovery of migratory species and their habitats is possible. We know what actions need to be taken. Many of these are highlighted in the report.
Also sie sagt, wir können handeln und wir wissen auch, was wir tun müssen, steht auch nochmal in dem Bericht, um eben wandernde Tierarten besser zu schützen.
Also sie erwähnt da Lebensraumschutz.
Genau.
Was noch?
Also unter Wasser würde es zum Beispiel helfen, nur noch so viele Rochen, Störe und Haie zu fischen, dass die Arten eine Chance kriegen, sich wieder zu erholen. Grundsätzlich Lebensräume unter Schutz stellen ist natürlich eine Idee und zwar eben nicht nur auf dem Papier, also quasi auf der Land- oder Seekarte, sondern
man muss es auch machen.
Man muss es wirklich ernst meinen, genau. Das betrifft zum Beispiel auch Rastplätze, zum Beispiel wenn man im Wattenmeer in der Nordsee oder im Wattenmeer im Gelben Meer vor China und Südkorea neue Windparks baut, dann bitte so, dass sie nicht in den Flugrouten von Zugvögeln stehen. Das wäre sozusagen der Luftraum. Und dann an Land würde es zum Beispiel helfen, wenn man Zäune abbaut, also ziehende Antilopen oder Elefanten werden immer wieder durch Zäune behindert. Also da geht es quasi generell darum, dass man Wanderwege an Land wieder freiräumt. Lobend erwähnt wurden da auch Grünbrücken über Autobahnen zum Beispiel. Und was auch hilft, ist, dass man Lebensräume, die verschmutzt oder verbaut sind, wieder renaturiert.
Ich fasse das mal zusammen. Wandernde Tierarten brauchen dringend mehr Schutz. Und wie das geht, das wissen wir eigentlich schon. Was würdest du sagen, ist das deutscheste Obst?
Also du meinst jetzt nicht das Lieblingsobst der Deutschen, sondern das, was
für Deutschland steht.
Dann ist es nicht die Banane, sondern der Apfel.
Der Apfel, genau. Und der Großteil der Äpfel im Supermarkt kommt auch tatsächlich von hier aus Deutschland. Aber wenn sie importiert sind, dann kommen die meisten aus Italien, genauer Südtirol.
Und, das habe ich jetzt festgestellt und gelernt, da liegt das größte zusammenhängende Anbaugebiet Europas für Äpfel. Und ein Teil davon, auf den kommen wir jetzt, ist das Südtiroler Finchgau. Und das darf man sich so vorstellen, unten im Tal sind die Apfelbäume und rechts und links ragen da die Berge hoch.
Ja, oh, das ist schön. Ja, allerdings wird auf den Plantagen auch sehr viel gespritzt gegen Insekten, gegen Pilze, gegen Pflanzen. Und eine Untersuchung dieser Spritzhefte, also quasi der Protokolle der Bauern aus dem Jahr 2017, hat ergeben, dass fast 40 Mal pro Jahr und Plantage gespritzt wird. Und da laufen dann die Leute nicht mit so kleinen Sprühgeräten rum und mach mal hier pft und da mal pft, sondern die Spritzmittel werden wirklich mit einem großen Gebläse hinten auf dem Traktor so zwischen den Apfelbäumen rausgepustet.
Ja, und wenn man schon mal beim Haarspray benutzen die Augen nicht zugemacht hat, dann weiß man, wenn man so sprüht, dann landet das nicht immer alles da, wo es eigentlich hin soll. Wie ist das dann also bei den Pestiziden? Das hat sich jetzt gerade ein deutsch-österreichisches Forschungsteam angeschaut und das sagt, jopp, die landen überall.
Ja, die haben Proben von Pflanzen und von der Erde von allen möglichen Orten im Tal und am Berg genommen im Finchgau. Und da eine ganze Menge verschiedene Pestizide gefunden, einmal auf Feldern und Wiesen, aber auch bis auf 2300 Metern Höhe am Berg. Da waren diese Pestizide verteilt und teils auch in streng geschützten alpinen Ökosystemen.
2300 Meter Höhe für mich als Flachlandbewohnerin ist das sehr, sehr hoch und
ja,
sehr weit weg von
hochlaufen.
Den Äpfeln im Tal, ja.
Mhm. Ja, das liegt an der Thermik im Tal. Die Luft wärmt sich unten auf und steigt dann hoch bis zu den Berggipfeln. Und dabei trägt sie offenbar auch die Pestizide mit nach oben. Insgesamt wurden in den Proben 27 verschiedene Mittel gefunden. Zwar dann immer nur geringe Konzentrationen, aber die Forscher sagen halt, die Menge könnte schon genug sein, um den Organismen im Boden zu schaden.
Und nu, fass mal zusammen. Was fangen wir jetzt mit dieser Studie an?
Naja, also zum einen lernen wir, Pestizide, Dünger und sowas bleibt nicht unbedingt da, wo es in der Landwirtschaft eigentlich hin soll. Das wissen wir vielleicht schon, aber was das bedeutet, macht man sich vielleicht nicht unbedingt immer so klar. Zum anderen Ja, wird in der Landwirtschaft einfach noch sehr viel gespritzt. Fachleute sagen zu viel. Und wenn man den Anbau verändern würde, dann bräuchte man nur noch halb so viele Pestizide für die gleiche Ernte.
Halb so viele Pestizide, das ist das Stichwort. Genau das wollte ja, ich erinnere mich, die EU-Kommission eigentlich auch erreichen. Die Hälfte weniger Pestizide bis zum Jahr 2030. Aber jetzt gerade wurde ja die Verordnung dazu nach massiven Protesten aus der Landwirtschaft zurückgezogen. Und jetzt arbeitet man da in Brüssel an einem neuen Vorschlag.
Tja, bis dahin, bis es soweit ist, kann man eins tun. Man kann Bio-Äpfel essen. Da darf zwar auch auf den Plantagen gespritzt werden, aber nur mit sehr wenigen Mitteln, zum Beispiel mit Kupfer und Schwefel.
Was jetzt aber auch nicht unproblematisch ist, ne?
Ja, das stimmt. Aber die Hauptstrategie gegen Pilze und Schädlinge im Ökolandbau sind eben nicht Pestizide, sondern eher robustere Apfelsorten und auch eine gute Umgebung für Vögel und Insekten, die dann zum Beispiel Schädlinge einfach auffressen.
Was geht?
In Was geht stellen wir ja öfter vor, was wir selbst für Nachhaltigkeit machen können.
Wir halten aber auch immer Ausschau nach guten Beispielen oder Initiativen, die was zum Besseren bewegen.
Ja, tolle Ideen gibt's überall auf der Welt, kriegen wir nur meistens nicht so viel von mit.
Diese Woche aber dann schon. Die Vereinten Nationen haben nämlich 7 Umweltinitiativen ausgezeichnet. Es gab quasi Umwelt-Oscars. Und zwar für Projekte, die Umweltzerstörung aufhalten oder Umweltschäden beseitigen. Also quasi Projekte, die der Natur zu einem Comeback verhelfen. Und die dürfen sich jetzt offiziell World Restoration Flagships nennen.
Also so Vorzeigeprojekte für die Weltwiederherstellung. Das klingt sehr ambitioniert.
Auf jeden Fall.
Hast du mal ein Beispiel für so ein Projekt?
Also unter anderem wurde da eine Initiative von Mittelmeerländern ausgezeichnet. Die hat nach vielen verheerenden Bränden in den letzten Jahren große Waldflächen wiederhergestellt. Dabei machen unter anderem mit Marokko, Tunesien, Libanon und die Türkei. Geehrt wurden aber auch andere Waldprojekte, zum Beispiel in mehreren afrikanischen Ländern und eine Initiative in den peruanischen Anden und eine auf der Insel Sri Lanka. Da wurden Mangrovenwälder an der Küste wiederhergestellt. Und zwar eben nicht, indem man künstlich versucht, jetzt brav wieder Mangrovenbäume extra anzupflanzen. Das hat nämlich nicht wirklich funktioniert, sondern indem man die Sprösslinge, die da einfach natürlicherweise nachwachsen, unterstützt und hätschelt.
Also die streicheln die und spielen ihm Musik vor oder so.
Ja, quasi. Also im deutschen Wald würde man da von Naturverjüngung sprechen, die da gefördert wird. Und ja, dann wurde noch ein Flussprojekt ausgezeichnet, und zwar die Initiative Living Indus. Die behebt in Pakistan Umweltschäden am Fluss Indus.
Wer steckt hinter diesen Initiativen?
Da arbeiten viele Organisationen zusammen und immer mit dabei sind auch lokale Gemeinschaften, also Gemeinden, Dörfer. Das ist den Vereinten Nationen an dieser Stelle auch besonders wichtig, dass das eben Projekte sind, die nicht nur Natur schützen oder wiederherstellen, sondern wo auch immer die Menschen, die da vor Ort leben, eingebunden werden, damit eben auch die davon profitieren.
Haben die denn jetzt von dieser Auszeichnung irgendwas, also außer warme Worte?
Ja, haben sie. Also die Preisträger können von der UNO Gelder kriegen und auch technische Unterstützung. Und die können die wahrscheinlich auch sicherlich alle ganz gut gebrauchen, weil die haben zwar schon Erfolge vorzuweisen, aber die haben auch alle noch ziemlich was vor, bis sie ihre Ziele erreicht haben. Die wollen nämlich bis zum Jahr 2030 eine Fläche wiederherstellen, also diese 7 Initiativen, die jetzt ausgezeichnet wurden. Diese Fläche ist so groß wie Deutschland und Dänemark zusammen, und da sollen bis 2030 auch 500.000 Arbeitsplätze in diesem Bereich Umweltwiederherstellung geschaffen werden.
Also große Pläne. Anne, was ist bei dir besonders hängen geblieben aus dieser Folge?
Ich fand dieses Bild von dieser gigantischen Pestizidwolke, die da bis in die Höhen aufsteigt, bis in über 2000 Meter.
Das ist unheimlich, ne? Ja. Weil man sieht das ja wahrscheinlich auch nicht.
Und nee, genau.
Weil wir gerade beim Thema unsichtbar sind.
Was ist dir aufgefallen? Was war dein Aha-Effekt?
Ich muss tatsächlich sagen, mir war nicht so klar, dass unser Klima so extrem abhängt von dieser, ja, für uns ja erstmal unsichtbaren Meeresströmung.
Ja.
Und dieses
ja.
Netzwerk, was sich irgendwie durch sämtliche Ozeane zieht
ja.
und dann
ja.
mit den Winden noch interagiert ja. und so. Und das ist, alles hängt mit allem zusammen. Das kann man einfach quasi bei jeder unserer Folgen einfach am Ende sagen. Bevor wir jetzt gleich noch eine Minute chillen, noch eine Bitte von uns. Abonniert uns
oder empfiehlt uns weiter.
Genau. An alle, die gerne Podcasts hören oder Natur gut finden.
Und jetzt tauchen wir ab.
Deine Minute Natur.
Ein Buckelwal.
Der gehört übrigens auch zu den umherziehenden Tieren. Und das ist eine der Arten, die sich in letzter Zeit etwas erholt haben.
Sophie und Anne
sagen Tschüss.
Tschö.
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Jeden Freitag neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.